In der heutigen Folge spreche ich mit Sven Frisch, der Two Bros Digital Group gegründet hat. Zusammen mit dem Dennis Oderwald führt er diese Firma, unter der viele kleine Unterfirmen angeschlossen sind. Alle eher im E-Commerce-Umfeld, Happy Squirrels for Foodies, hier Digital Serverhelden, OneLogs. Firmen, die unterschiedliche Ziele und Zwecke haben, sich gegenseitig aber auch unterstützen, alle profitabel von Anfang an, was ich sehr spannend finde, ohne fremde Investoren mit drin. Die Firma hat 20 Angestellte, insgesamt arbeiten sie komplett remote, machen aber immer wieder lustige Workations zusammen, treffen sich, machen Urlaub gemeinsam, was er so für die Zukunft plant, warum er inzwischen als Investor auch auftritt. Das alles in dieser Podcast-Folge und natürlich auch wieder viele Gründer-Tipps für Leute, die ein eigenes Unternehmen aufbauen wollen. Ich finde, es ist eine sehr schöne Folge geworden und wir starten einfach mal rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast-Folge. Heute habe ich den Sven Frisch hier und ich habe dein Profil gesehen bei LinkedIn und war total überwältigt von den hunderten Dingen, die du gleichzeitig machst. Du bist Gründer von ganz vielen Firmen, du bist Investor und hast einen sehr, sehr bunten Lebenslauf. Willst du einmal kurz erklären, was du so machst in deinem Leben und wie du da hingekommen bist?
Das kann ich sehr gerne tun. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit. Tatsächlich ist das immer die schwierigste Frage, was machst du eigentlich? Meine Gegenfrage ist dann wirklich immer, wie viel Zeit hast du? Am Ende, glaube ich, ist immer die Aussage, ich bin Unternehmer. Ganz viel im E-Commerce-Bereich, ganz viel im Logistik-Bereich und im Software-as-a-Service-Bereich. Und wie ich da hingekommen bin, ist tatsächlich mittlerweile schon ein 41-jähriger Weg. Ja. Gibt's ja sehr ungern zu, aber mittlerweile, so alt bin ich mittlerweile. Und aber danke, dass ich da sein darf.
Du hast quasi als Entwickler lange gearbeitet. Du bist so krass, du hast 1999 bereits als Entwickler gearbeitet. Das heißt, du hast wirklich eine lange Reise hinter dir. Und dann gab es irgendwann den Switch, wo du gesagt hast, du möchtest dich jetzt selbstständig machen. 2002. Wie kam es da dazu?
Ich glaube, das muss man ein bisschen aufdröseln. Also tatsächlich, ich entwickle, seit ich ungefähr 14 oder 15 Jahre alt bin. Das heißt, ich bin relativ früh in dieses ganze Thema Internet eingestiegen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich HTML-Code auf einem Blog in der U-Bahn aufgeschrieben habe, um ihn dann zu Hause ins Notepad zu tippen, um dann zu gucken, ob es funktioniert, was ich da tue. Also aus der Richtung komme ich noch so ein bisschen. Das heißt, das klingt schon sehr, sehr oldschool. Aber ich würde sagen, ich habe das Internet schon sehr, sehr früh mitbekommen und habe dann tatsächlich meine Selbstständigkeit schon mit meinem 18. Lebensjahr gestartet. Das
heißt, Okay.
Fast pünktlich zu dem Tag bin ich zum Gewerbeamt gegangen, um dann meine Selbstständigkeit zu starten tatsächlich. Man muss dazu sagen, natürlich, ich habe nebenher quasi meine Ausbildung gemacht. Ich habe einen Fachinformatiker gemacht und war auch immer nebenher natürlich in Firmen, aber teilselbstständig bin ich schon seit meinem 18. Lebensjahr.
Krass, okay. Und mit 18, wo kam das her? Das war einfach, ich habe Bock am Programmieren und noch schöner ist es, wenn mir Leute Geld dafür geben.
Tatsächlich ein bisschen aus der Motivation heraus. Also ich habe halt dann schon angefangen, erste Projekte zu machen, hatte auch schon irgendwie die Intention, ich möchte es auf alle Fälle beruflich machen. Ich bin halt damals noch klassisch in der Schule gewesen. Ich habe auch mal ganz kurze Ehrenrunde in der Fachoberschule in München gedreht. Das war irgendwie nicht so meins. Und dann bin ich aber zum Glück tatsächlich so als Praktikant bei einem damaligen CRM-Hersteller gelandet und habe da meine ersten so richtigen Kontakte mit Webseiten bauen und so ein bisschen Programmieren bekommen und habe da ehrlich gesagt Blut geleckt. Ich fand das total geil. Und dann habe ich auch tatsächlich relativ bald die ersten so kleineren Projekte gemacht. Ich würde sagen, davon wäre ich nicht reich geworden, aber man hat halt schon mal das erste Geld verdient ein wenig und mal die erste Rechnung geschrieben, das war schon cool. Habe dann auch danach dann eben tatsächlich meine ganz klassische Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Auch das ein bisschen mit Stolpersteinen, nämlich meine damalige Firma ist direkt in die Dotcom-Blase gefallen, nämlich einmal Internet gegangen. Habe dann das letzte Jahr der Ausbildung quasi selbst bestritten mit meinem Ausbilder. Habe da dann tatsächlich schon meine erste Firma mit einem damaligen Geschäftspartner gemacht. Das war so ein erster Agenturversuch, würde ich jetzt mal nennen. Das war jetzt so semi-glücklich, aber eine extrem lehrreiche Zeit. Mehr als ich dass ich vor allem festgestellt habe, du musst dir die richtigen Leute aussuchen, mit denen du gründest, damit es auch wirklich gut funktioniert. Ja, das waren so die ersten Schritte und dann ging es auch schon ein bisschen ins klassischere Berufsleben. Ich habe dann als erstes tatsächlich als Projektleiter und irgendwann dann mal für den Bereich Support verantwortlich bei einem Content-Management-Systemhersteller gearbeitet. Bin dann danach zum Burda-Konzern gewechselt, also da, wo der Playboy zu Hause ist zum Beispiel. Da gab es quasi eine eigene große Digitalfirma, die den ganzen Bereich online gemacht hat. Also zum Beispiel auch Focus Online war, gehört zu uns. Und ich habe dann dort erst den Support geleitet und bin dann letztendlich über die Zeit und ja, das ist doch nicht so, es gibt High-Potential-Programme, bla 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 bla, irgendwann in die Abteilungsleitung gerutscht und habe mich dann aber tatsächlich irgendwann mal entschieden, nee, irgendwie so auf andere Menschen hören ist irgendwie so nicht mein Metier. Ich gehe in die tatsächliche Selbstständigkeit und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, komm, ich mache das jetzt und bin dann mit einer Online-Marketing-Agentur gestartet, so wie das dann damals, glaube ich, jeder gemacht hat.
Das habe ich ganz lange gemacht.
Kaizen. Genau, genau. Tatsächlich davor erst die Trinity, dann die Kaizen. Ja. Ja, auch da habe ich schon ein gewisses Gespür, glaube ich, für Marken gehabt. Das heißt, ich habe mich auch da immer ein bisschen weiterentwickelt. Ja, und dann tatsächlich vor knapp 8 Jahren habe ich mit meinem jetzigen Geschäftspartner gesagt, komm, Dennis, wir machen das irgendwie zusammen. Und der fand das irgendwie auch ziemlich cool. Und jetzt begann die Reise, die du jetzt auf LinkedIn lesen kannst.
Noch vorher zu der Marketingagentur. Hattest du dann eine klassische Selbstständigkeit irgendwie als Einzelunternehmer? Ja. Du machst Kundenprojekte oder hattest du da auch schon ein Team oder einen Co-Founder oder Ähnliches?
Ich bin ganz klassisch als Einzelgründer mit einer Selbstständigkeit gestartet, also ganz, ganz normal mit dem Gewerbeschein und gib ihm. Das lief aber tatsächlich ziemlich gut. Also ich habe dann halt so eine Mischung aus. Ich habe selber programmiert, das heißt, ich habe Webseiten gebaut, ich habe ein bisschen designt, habe aber da schon angefangen, dann schon mit den ersten Freelancern auch schon zusammenzuarbeiten. Mit einer Grafikerin, dann irgendwann nochmal eine zweite. Dann kamen schon die ersten Webentwickler als Freelancer mit dazu. Über den Weg habe ich zum Beispiel auch Dennis, meinen jetzigen Geschäftspartner, kennengelernt. Also wir haben erstmal auf einer Freelancer-Tätigkeit zusammengearbeitet. Ja, und dann war es halt so Webseiten bauen, Facebook-Kampagnen bauen, so was man damals halt gemacht hat.
Und der Übergang quasi von Online-Marketing zu, okay, ich baue jetzt ein Produkt, war der fließend oder war das so ein, okay, ey, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich, ich will jetzt eine App?
Würde ich gar nicht sagen. Also es ist ja auch tatsächlich nur einer der Teile. Also als ich mich mit Dennis dann damals zusammen telefoniert habe, waren wir alle beide an der gleichen Position. Also wir waren wachsend, wir hatten jeweils schon 1 bzw. 2 festangestellte Mitarbeiter. War damals ein krasser Schritt. Ganz ehrlich, heutzutage denkst du dir, jo, alles klar. Aber damals war das ein Riesenthema und irgendwann hatten wir halt einfach auch keine Lust, das mehr alleine zu machen. Was war halt dann, machst du jetzt eine GmbH? Wo wächst das Ganze hin? Und so weiter und so fort. Und dann haben wir entschieden, ja komm, nach langem Beraten und Sondieren, ja, lass uns das gemeinsam machen. Und daraus ist dann die Yay Digital entstanden. Damals eine ganz, ganz klassische Webagentur. Also auch die hat dann die Produkte erstmal, die wir hatten, so übernommen. Also Technik, Programmieren, aber auch klassisch Webseiten bauen. Und ist dann relativ schnell in diesen E-Commerce-Bereich mit Shopify und Co. gerutscht. Das war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und dann wuchs das Ganze weiter.
Glaubst du, Agenturen, so wie ihr sie damals geführt habt, funktionieren heute noch genauso?
Auf gar keinen Fall. Bin ich ganz, mache ich mich hart unbeliebt vermutlich, aber ich glaube nicht, dass Agenturen die nächsten 10 Jahre überleben.
Okay, ist eine geile These, sag mir mal warum.
Ich glaube, wenn du dir ehrlich anschaust, was du heutzutage technologisch schon lösen kannst, also muss ich in 5 oder 10 Jahren tatsächlich noch physikalisch programmieren können? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, dass vor allem, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, es immer schneller wird. was dann alles generiert werden kann. Ja? Und das heißt, warum sollten wir davon ausgehen, dass wir in 10 Jahren überhaupt noch einen HTML-Programmierer brauchen, der Design von A nach B bewegt oder überhaupt letztendlich ein Design entwickelt? Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube daran, dass du dein Know-how definitiv in KI-Modelle stecken musst, um das als Know-how und Asset zu verkaufen, aber nicht mehr das eigentliche, ich mache einen Editor auf und tippe da HTML ein.
Aber glaubst du nicht, dass jemand ja auch, also irgendjemand muss ja den Prompt schreiben, also irgendjemand muss ja auch quasi die Technologien bedienen können und muss damit umgehen können? Oder glaubst du, dass jetzt Wix.com, Jimdo etc., dass die einhergehen mit, okay, gut, wir schauen halt, bis jetzt hat man mit Drag and Drop seine Webseite zusammengebastelt oder Google Ads versucht irgendwie ein paar Hilfetexte zu schreiben. In Zukunft schreibst du einfach mit einem Interface, so wie wenn du mit einer Agentur schreiben würdest. Glaubst du, es geht in die Richtung?
Du schreibst nicht, du sprichst. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn du schon mal jetzt dich einfach mal am Handy, lad dir die ChatGPT-App runter und sprich mit dem Bot einfach nur mal. Du hast das Gefühl erstmal, dass dir auf der anderen Seite jemand zuhört und auf erstmal versteht, was du möchtest. Und das sind ja nur die Anfänge. So. Und jetzt stell dir vor, du wirst nicht mit dem Bot schreiben, du wirst mit einem KI-Modell besprechen, was du haben möchtest. Und dann sage ich, kannst du bitte das Bild nach links packen? Kannst du es ein bisschen größer machen? Kannst du es grün machen? Und dann passiert das tatsächlich. Deswegen glaube ich nicht daran, dass du tatsächlich noch physikalisch einen Menschen brauchst, um diese Tätigkeit auszuführen. Du wirst jemanden brauchen, der dich unterstützt, zu verstehen, was du vielleicht möchtest. Daran glaube ich tatsächlich schon. Also, dass du mit viel Know-how unterstützt wirst. So, es macht halt keinen Sinn, dass irgendwie ein blinkender Gartenzwerg auf die Startseite kommt. Aber ich glaube nicht daran, dass du den klassischen Programmierer brauchst, der Pixel von A nach B schiebt.
Hast du den Sora-Launch von OpenAI mitverfolgt? Ja. Da denke ich mir halt auch, also wenn man jetzt die Power von ChatGPT nimmt, das verknüpft mit Sora, also du wirklich dann visuell auch einen Menschen vor dir hast, das ist ja dann eigentlich mehr oder weniger wie eine Agentur. Du setzt eine Videokonferenz auf, du besprichst, was genau brauche ich, was ist mir wichtig bei meiner Webseite. Und im Hintergrund wird halt eine Webseite generiert. Gerade wenn man sich irgendwie dann auch noch anguckt, wie mächtig quasi im Visual Studio Code-Kontext der GitHub Copilot ist. Also wenn das alles irgendwann zusammengeführt wird, also OpenAI Sora, ChatGPT, GitHub Copilot, wenn die jetzt quasi Hand in Hand gehen, könnte das ja schon potenziell bedeuten, dass du eine Agentur hast, aber halt als Software.
Absolut. Und schau dir doch einfach die Strategien der großen Hersteller an. Nehmen wir jetzt mal Shopify zum Beispiel. Die fahren ihr Partnerengagement massiv nach unten. Auf der einen Seite vielleicht, weil ein gewisser Markt nicht spannend für sie ist, aber auf der anderen Seite, weil ich glaube, auch die sind nicht dumm und wissen, wo sie eigentlich hinwollen. Und was haben sie denn lieber? Eine Technologie, die Webseiten so baut, wie sie sie am besten monetarisieren bekommen, oder eine Agentur, die immer was anderes macht. Und die ist dann auch noch betreuungsintensiv und die will dann auch noch Partner-Events und die möchte dann auch noch betudelt werden und all dieses Menschliche. Da hat doch keine Lust drauf.
Und da dauert es dann doch mal irgendwie noch mal eine Woche länger, weil halt einfach, also so, ich schieße mir gerade total ins Bein, weil ich selber
das tun wir
manchmal Webseiten verkaufe. Die Woche geht gerade nicht, die Woche, keine Ahnung, bin ich im Urlaub oder ich bin gerade krank und so weiter, dann verzögert sich es doch noch mal 2 Tage.
Ja. Genau, aber ich glaube, wir schießen uns dann ins Bein, wenn wir weiterhin glauben, dass das unsere Dienstleistung ist. Ich glaube nicht, dass wir uns ins Bein schießen, wenn wir anfangen, diesen Trend mitzugehen und ehrlich zu beleuchten. Was kann ich so gut, dass es vielleicht ein KI-Modell noch nicht kann oder ich mir eben ein eigenes KI-Modell darum entwickle, was dann mein Asset meiner, in Anführungszeichen, Agentur ist?
Ich überlege jetzt gerade, also du würdest sagen, an und für sich, klar, kann OpenAI selbst das alles abbilden, aber es gibt einfach nischige Lösungen, wo vermutlich Software-Tools sowieso schon irgendwie coole Ideen basteln können, die sinnvoll sind. Also ich frage ganz konkret, ich habe, ich glaube, in 2 Wochen den Jimdo-Gründer Matthias Henze im Podcast. Du glaubst, Jimdo hat eine Chance, wenn sie quasi KI sinnvoll nutzen, weiterhin einen Mehrwert zu bieten im Vergleich zu OpenAI?
Ich bin mir sogar sehr sicher, dass sie eine interne AI-Strategie haben, um ihr Produkt entsprechend damit anzureichern. Weil auch sie tun ja gut daran, umso einfacher ihr Produkt für noch mehr Menschen zugänglicher ist, umso mehr Umsatz machen sie am Ende des Tages. So, und wenn die Einstiegshürde halt noch geringer ist, sag, hier, ich gebe meiner Mutter den Chatbot, sag, hey, du bist eine eigene Webseite, unterhalte ich mit dem. Und wenn du Hilfe brauchst, dann rufst du mich an. So, jetzt ist es halt gerade eher so, kannst du mir mal eine Webseite bauen? Ich so, schwierig.
Und quasi jetzt für Jimdo, glaube ich, gibt es da viele tolle Potenziale für jemanden, der eine kleine Agentur betreibt. Da wird es ja immer enger. Also so, wenn dann Jimdo gute Tools hat, wenn ChatGPT selbst gute Tools hat, Was wäre das, was du quasi einem Agenturbetreiber, der vielleicht Webseiten baut, der vielleicht Marketing macht, also eine Marketingagentur, was würdest du solchen Leuten empfehlen? Ich meine, du bist jetzt inzwischen einen Schritt weiter und baust eigene Softwareprodukte, aber es gibt ja eine ganze Menge Agenturen und Freelancer und Berater und Entwickler und Designer und so weiter. Also ich habe heute Sora-Videos mir angeschaut und dachte mir, naja gut, also so wenn das quasi der neue Standard ist, vor allem gebt ihr mal noch ein Jahr. So, aber wenn das jetzt schon der neue Standard ist, wer braucht denn dann noch eine Agentur, die Werbevideos produziert?
Niemand. Also, du hast das Mammut-Video sicherlich allein schon gesehen. Also es ist halt grandios. Es ist wirklich grandios. Und ich nochmal. Diese Evolutionsschritte sind wir doch in unserem menschlichen Leben schon sehr oft gegangen. Ja? Also heutzutage jagt halt auch keiner mehr mit dem Stein. So. Und ich glaube, das ist ein literativer Prozess, aus dem jeder immer mit einem Erfolg rausgehen kann, wenn er sich nicht komplett versperrt. Ja? Also glaube ich auch, dass es weiterhin sehr viele interessante Jobs für den Entwickler im Webbereich, im E-Commerce oder was auch immer geben wird, weil die Technologie entwickelt sich, aber der Markt verändert sich ja auch weiter. Keine Ahnung, in Zukunft, in 10 Jahren, konsumieren wir vielleicht über unseren Neurochip eher Webseiten. Und das ist dann ja wieder ein ganz anderes Thema. Ja?
Also gruselig.
Ich glaube, weiß nicht, also nicht aufstehen, finde ich irgendwie ganz cool. Aber am Ende des Tages glaube ich halt daran, dass es immer eine Evolution ist. Du musst dich immer nur neu erfinden. So. Das Schlimmste, glaube ich, was du in Anführungszeichen bei Agenturen hast, wenn du sagst, ja, mein Business hält halt noch, bis ich es an meine Erben übergebe. Das ist, sorry, dumm. Und deswegen ist der Grund, wieso vielleicht wir immer so versuchen, also immer einen Schritt voraus zu sein ist, weil wir nicht gottgegeben annehmen, dass das, was wir jetzt haben, funktioniert auch noch in einem Monat oder in einem Jahr. Dennis und ich entwickeln unsere Firmen kontinuierlich weiter. Wir brainstormen so viele neue Ideen. Und wo wir ein gutes Gefühl haben, wo wir ein gutes Bauchgefühl haben, den Weg gehen wir. Und das ist auch der Grund, wieso wir halt jetzt eben nicht nur eine je digital haben, sondern in ganz vielen diversifizierten Branchen unterwegs sind.
Irgendwie kam ja bei euch so dieser Switch von wir beraten jetzt als Marketingagentur oder beraten vielleicht nicht nur, sondern schalten vielleicht auch irgendwelche Ads und produzieren vielleicht auch Content für Ads und so weiter. Und ihr wart dann an dem Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, eigene Produkte wären ganz cool. Wie war da der Übergang?
Der Übergang war eigentlich schon immer da. Das hat auch ein bisschen eher Dennis mitgebracht als ich, weil Dennis halt noch mehr Techie ist als ich. Dennis ist auch 10 Jahre jünger als ich. Das heißt, heutzutage möchte keiner, dass ich noch programmiere. Vor allem nicht einer machen. Meine Leute, glaube ich, würden mir das verbieten, irgendwie im GitLab irgendwas zu machen. Weil
bist du der Typ, der dann PHP anschleppt oder
sowas? Na, wir machen nur PHP und Laravel. Das funktioniert hervorragend. Okay. Aber ich bin noch der Typ mit FTP-Server auf dem Server ohne Backup. Das ist so. Das
ist okay, noch schlimmer. Es gab Zeiten, da habe ich auch noch über einen FTP-Server gearbeitet. Ah, hey. Ich glaube, FileZilla. Aber ich würde sagen, also es gibt gute Gründe, es nicht zu tun, weil es alleine schon von der Sicherheit
alles gut,
her.
Alles gut, aber es es gibt einen gewissen Nervenkitzel, wenn du auch im Code einfach mal ein Exit einbaust, was auf deine IP-Adresse beschränkt ist. Also extrem nerdig, aber egal. Aber das Thema ist, Dennis hatte tatsächlich auch schon immer den Impuls, Produkte zu haben. Dennis hat zum Beispiel einen der allerersten Google-Crawler gebaut. Also wirklich diesen klassischen, an welcher Position steht deine Webseite, in welchem Google-Index. Ja?
Aber Moment mal, das blockiert doch Google. Ich frage mich immer, wie machen die, also weil ich weiß, alle SEO-Tools machen das, aber läuft das über eine Extension im Browser, die dann quasi Zugriff auf die Webseite bekommt oder wie?
Es gibt extrem viele unterschiedliche Möglichkeiten. Da könnte Dennis jetzt vermutlich einen Monolog machen. Aber am Ende funktioniert es eher über Proxys, die halt verteilt im Internet unterwegs sind und so tun, als wären sie halt ein normaler Mensch. Und das war zum Beispiel sein allererstes Produkt. Damit hat er hervorragend und viel Geld verdient, weil er halt diese Daten verkauft hat. So. An eben genannte SEO-Tools. Ganz, ganz lange, bis die das dann irgendwann halt selber gemacht haben. Und deswegen ist dieser Gedanke, Produkte zu bauen, eher mehr ihm zu verdanken. Und wir haben es jetzt aber natürlich adaptiert in verschiedenste Formen. Also jetzt haben wir halt das Team, um auch eigene Dinge umzusetzen. Das heißt, wenn ich mal wieder gut geschlafen habe und eine geile Idee habe, dann setzen wir dieses Produkt halt um. Ja? Und wenn es so interessant ist, dass es sogar eine eigene Firma verdient, dann machen wir daraus halt auch eine eigene Firma. Deswegen denken wir immer sehr, sehr produktfokussiert. Und manche, glaube ich, denken auch zu groß. Die denken dann immer, ich muss jetzt ein ganzes SaaS bauen oder ich muss jetzt, es ist völlig egal. Manchmal ist es auch ein super kleines Produkt, was hervorragend funktioniert, was aber einfach noch niemand anders hat. Wir haben zum Beispiel ein Produkt, was Webseiten extrem gut cached. Besser sogar noch als klassische Cloudflare-Cachings, sondern das nutzen wir aber eher so im Hochlastsegment, also wo wir ja viel unterwegs sind, also Webseiten stabil machen.
Also Serverhelden.
Genau, die Serverhelden macht das, genau. Ja, genau. Die Serverhelden hat ja neben dem, dass sie über 200 Startups Höhle Löwen in diesem Hoch-Performance-Bereich gemanagt hat, hat halt auch so kleinere Produkte entwickelt. So, hey, ich kann halt jede Webseite, egal auf welchem Jobsystem, kann ich sie super schnell cachen. Das ist eine super kleine Geschichte, super smart gemacht, aber es ist ein riesiges Produkt. Es hat keine Landingpages, es hat gar nichts. Aber es ist ein wiederverwendbares Produkt, was einen extremen Mehrwert hat. Und ich glaube, das vergessen ganz viele, was sie sich anschauen als Produkt haben, was sie nur als solches sehen müssten.
Okay, und vom Verständnis her, also weil das sind ja jetzt viele Sachen. Wenn ich mal einmal ganz kurz aufliste, so es gibt Happy Squirrels, es gibt For Foodies, es gibt JD Digital, das heißt, ihr habt quasi auch immer noch das Agentur-Setup, es gibt die Serverhelden mit eigenen Tools, es gibt OneLogs, es gibt Eden Biotech, es gibt Two Pros, was irgendwie so ein Mantel um das ganze Thema ist, wenn ich es richtig verstehe. Wie funktioniert das? Das sind so viele Themen, sind das dann jeweils einzelne Teams und ihr arbeitet da nicht mehr operativ mit, sondern ihr guckt, wenn irgendwo was brennt und arbeitet quasi am Unternehmen und nicht im Unternehmen? Oder wie haltet ihr diese Bälle in der Luft? Und führt das nicht zu Chaos?
Kreativen Chaos immer und das ist gewollt. Also ich glaube, wir sind sehr operativ drin, Dennis und ich. Also ich würde sagen, wir kennen extrem viel des normalen Alltagsgeschäfts. Das liegt aber auch daran, also wir haben, wie du schon gesagt hast, die Two Pros Digital Group, die hat sich mal als Holding dann quasi aus diesen ganzen oder über diese ganzen Unternehmen gestülpt. Also das ist auch unser nach außen hin, unser kommunikatives Vehikel, also der Full-Dienstleister. Und darunter kommen dann verschiedene Seitenarme. Also ich vielleicht mal kurz aufgedröselt, die Happy Squirrels, ist einer der größten Central- und Weeklab-Partner. Das heißt, da steckt ganz viel ERP-Know-how, aber auch ganz viel Logistik-Know-how. Das haben wir zum Beispiel mit einer Co-Gründerin, der Isabel, aufgebaut, die halt aus der Logistik kommt. Super spannender Markt. Hatten wir vorher keine Ahnung vor. Bella hat das Know-how mitgebracht. Wir haben daraus ein cooles Unternehmen gebaut. So, wir haben einen Food Accelerator mit der For Foodies. Wir haben, Achtung, wir nennen es tatsächlich nicht mehr Agentur, schon lange nicht mehr. Also es ist bei uns ein digitaler Dienstleister. Das ist die E-Digital, weil wir ja auch Web-Applikationen bauen in verschiedenster Art. Wir haben die Serverhelden, und wir haben auch einen eigenen VC, wo wir investieren. So, zurück zu deiner Frage, wie hält man das alles in der Luft? Wir haben es als Family Office strukturiert bei uns. Das heißt, die einzelnen Firmen fungieren eigentlich wie ein Investment oder ein Projekt. Natürlich sind dort Menschen für angestellt und verantwortlich, aber es sind wie eine Art Portfolio-Manager, musst du das sehen. Und das heißt, in einer Firma können auch noch viele andere Dienstleister oder Freelancer zum Beispiel sein, die werden dann halt von einer Handvoll oder vielleicht sogar nur einem Portfolio-Manager gemanagt. Das heißt, dadurch ist unser Team auch nicht größer als ungefähr 20 Leute. Und dadurch haben wir noch einen sehr, sehr extrem guten Überblick, was eigentlich passiert. Und wir können auch noch sehr klar sagen, was uns wichtig ist. Das heißt, jeder versucht einfach dieses Investment so gut wie möglich zu führen, für das er verantwortlich ist, wie zum Beispiel eine Yay, wie zum Beispiel eine Happy Squirrels. Und wenn wir merken, hey, das braucht ein bisschen mehr Liebe, naja, dann können auch Menschen sich innerhalb dieses Konstrukt bewegen, um dann zum Beispiel auch mal mehr in der Happy Squirrels anzufassen oder mehr in der OneLogs anzufassen.
Am Ende. Aber es wird auch übergreifend gearbeitet.
Immer. Immer. Okay. Auch wenn die Leute natürlich fest in verschiedenen Firmen angestellt sind, dürfen sie sich bewegen und dann findet einfach eine klassische Querverrechnung statt. Und dadurch ist das immer ein Team. Die wissen immer voneinander Bescheid und können auch so sich gegenseitig unterstützen und helfen.
Hast du ein Lieblingsprojekt?
Da ist also ein bisschen meine Idee war die OneLogs. Das ist momentan tatsächlich mein persönliches Lieblingsprojekt, weil es ein extrem smartes Tool ist, was in einer Branche unterwegs ist, die wenige so richtig auf den Schirm haben oder sich reintrauen. Das ist die Logistik. Das hat ganz viel mit Schnittstellen zu tun. Du musst wissen, wie so ein Fulfiller funktioniert. Aber es ist scheinbar mittlerweile sogar so schon interessant, dass ich auch wirklich Investmentanfragen von sehr, sehr großen Menschen bekomme und ich so... Okay, noch nicht. Wir behalten es noch ein bisschen. Was man immer sagen muss, Dennis und ich haben nie eine Firma gegründet, die nicht ab Minute 1 Geld verdient hat. Und das wollen wir auch weiterhin so behalten. Deswegen also, ja, ein Lieblingsprojekt, glaube ich, ein bisschen OneLogs, aber ich mag alle Kinder ganz gern.
Könntest du dir vorstellen, wenn jetzt quasi OneLogs fliegen lernt und also unabhängig davon, ob sich jetzt da Investoren melden oder nicht, quasi einfach deutlich mehr Geld einnimmt, gleichzeitig deutlich mehr Ressourcen vielleicht aber auch frisst, irgendwann zu sagen, okay, ich übergebe die anderen Projekte an andere Unternehmer, die mir das abkaufen, um mich auf eine Sache zu fokussieren. Nein. Würde dir es leicht fallen oder wäre das überhaupt eine Option?
Nee, also weder für Dennis, für mich wäre das eine Option. Weil wenn du es eben als Investment siehst, was muss ein Investment für dich bringen? Es muss eine gewisse Rendite erzielen. Das heißt, es muss seine Grundkosten erwirtschaften und im besten Falle eine Marge von X. So. Und wenn du dann also sagst, keine Ahnung, im Agenturbereich zum Beispiel ist eine Marge von 30-50% dein Maßstab, dann muss dieses Investment das hinbekommen. Und wenn es das hinbekommt, warum soll ich mich denn davon trennen?
Wegen Fokus. Also es gibt einfach relativ viele Bücher, würde ich sagen, so im Management, Selbstentwicklungs- und so weiter Umfeld, mit denen ich mich auch schwer tue, weil ich weiß, dass ich charakterlich anders gestrickt bin. Also ich würde sagen, ich bin sehr, also so ich kenne die Thematik, so viele tolle Projekte. Und dann gibt es irgendwie Bücher wie The One Thing, Essentialism und so weiter, die dir quasi sagen, okay, fokussier dich auf diese eine Sache und mach nicht mehrere Sachen gleichzeitig. Und ich glaube, ein bisschen was ist da auch dran, dass es quasi manchmal schwerfällt, aber manchmal hilfreich sein kann, quasi wenn man weniger Sachen macht. Und ich finde, man sieht auch wenige Unternehmer, die quasi viele Sachen gleichzeitig machen. So überraschenderweise. Aber irgendwie ja, ist es, glaube ich, schwierig, viele Sachen fliegen zu lassen.
Dann habe ich ja Glück, dass ich nicht so viel lese.
Sehr gut.
Deswegen irgendwie funktioniert es dann trotzdem bei uns. Also ich glaube die Aussage nicht, dass du Unternehmer siehst, die nicht viele Sachen gleichzeitig machen. Ja, weil sie dann Investoren sind. Die siehst du nicht. Ich würde auch nicht klassisch sagen, dass wir ein klassisches Unternehmertum leben, sondern wir investieren unsere Zeit, unsere Ressourcen, die lieben Menschen, mit denen wir arbeiten, in die Projekte, die uns am Herzen liegen, wo wir einfach ein sehr gutes Bauchgefühl haben. Und deswegen würde ein Investor nie sich nur auf eins fokussieren. Das heißt, wenn ich nur in den Bitcoin investiere und der halt abhauscht, dann habe ich ein Problem. So. Und genauso ist das bei unseren Firmen, ja. Gerade ist der Agenturmarkt, eine Katastrophe.
So. Ja,
ja. Zu Corona mega gut, ja. Zu jetziger Zeitpunkt eher super schwierig, wenn du dich nicht diversifiziert hast. So. Aber schlafe ich deswegen schlecht? Ne, tue ich nicht. Weil ich habe eine OneLocks, die hervorragend funktioniert. Ich habe eine Happy Squirrels, die hervorragend funktioniert. Ich habe eine Confoodies, die funktioniert. Weißt du, die stehen einfach in unterschiedlichsten Ebenen zueinander und sie sind jederzeit vernetzbar. Das ist das Coole. Du kannst eine Yay mit einer Happy Squirrels verbinden. Du kannst eine Happy Squirrels mit einer OneLocks verbinden. Die schaffen sich ja selber einen Markt, in dem sie dann zum Beispiel existieren. Und diesen Markt gibt es dann auch nur, weil es zum Beispiel diese zwei Firmen gibt. Ja, also als Beispiel, die OneLocks ist ein SaaS-Tool und der momentan einzige Implementierungspartner ist die Happy Squirrels. Das heißt, ich habe meinen eigenen Markt geschaffen.
So. Spannend. Ist das auch was, wenn ihr jetzt quasi eine neue Idee habt, dass ihr euch die Frage stellt, okay, zahlt das nicht nur, also ist das nicht nur insgesamt eine gute Geschäftsidee, sondern zahlt das auf die anderen Unternehmen, die wir haben, ein?
Immer. Immer. Es gibt keine isolierte Lösung, sondern es gibt immer etwas, was sich ergänzt. Also entweder kann ein Unternehmensteil helfen, das aufzubauen oder zu supporten am Anfang, oder es zahlt irgendwann letztendlich langfristig auf das Unternehmen wieder zurück. Das hat immer, es sind immer Dinge miteinander verwoben. Und wir sehen es halt als, es ist ein großes Thema. Also ich glaube, wenn du sagst Fokussierung, auf was fokussiere ich mich? Ich fokussiere mich auf das große Ganze. Und das ist wie so ein Ameisenstaat und jeder hat seine Aufgabe. Das ist ein großes Ganzes. Deswegen zurück zu deinem Fokusfrage. Da ist mein Fokus, da ist Dennis sein Fokus. Wir wollen das Gesamtkonstrukt am Leben halten, wachsen lassen, sich miteinander vernetzen lassen. Wie so Nervenzellen. So. Und wenn dann halt mal, aus welchen Gründen auch immer, das ein oder andere Bein ein bisschen hinkt, weil es gerade verletzt ist, dann tut es dem Gesamtkonstrukt nicht weh.
Habt ihr so eine übergeordnete Vision, die man irgendwie benennen kann? Also könntest du definieren, was das Gesamtkonstrukt genau ist? Welches übergeordnete Problem ihr mit unterschiedlichen Firmen aus unterschiedlichen Perspektiven zu lösen versucht?
Ich kann dir sagen, dass wir das machen, auf was wir Bock haben. Das hat natürlich schon immer Sinn. Also, wenn du ein Ziel wüsstest, dann möchte ich für Dennis und mich und wir schaffen gemeinsam ein Habitat, in dem wir uns wie in einem großen Spielplatz austoben können. Und das ist das große Ziel. Also wir wollen uns nicht einschränken lassen. Wir wollen die Sachen machen, die wir Spaß haben, wo wir merken, da ist irgendwie ein geiler Spirit dahinter, da ist ein geiler Markt dahinter. Das hat noch niemand gemacht. Darauf haben wir Bock. So, deswegen, das ist das große Ziel. Ich will also das Problem lösen, dass mir nicht langweilig ist und dass ich Spaß an meiner Arbeit habe.
Ich hatte schon ein, zwei Podcast-Folgen, wo ich es ganz spannend fand, wo teilweise im Podcast, teilweise aber auch im Nachgespräch so die Frage hochkam, so ey, du könntest so entspannt Fremdkapital aufnehmen, warum tust du es nicht? Und die Antwort war dann immer so, naja klar, ich könnte jetzt alles im Zweck der Firma optimieren, dass die Firma möglichst schnell wächst. Das will ich ja aber gar nicht. Ich will ja gar nicht, dass ich jetzt am Ende dann meine 60 Stunden schieb. Die Firma soll ja meinem Leben dienen, soll was sein, was lustig ist, wo ich gerne hingehe, wo ich im Zweifelsfall lieber 20 Stunden mache als 60. Ist das was du auch für dich so siehst?
Nehmen wir es als konkretes Beispiel. Ich habe heute ein Investmentangebot über 500.000 Euro in die OneLocks bekommen. Habe ich abgelehnt. Habe ich aber vorher schon gesagt. Das war also für die keine Überraschung. Warum will ich das nicht? Weil Pflänzchen, das ist so ein bisschen eine Facebook-Situation, wer den Film kennt. Wir wissen noch gar nicht, wo es hinwächst. Und auf gar keinen Fall will ich irgendwann mal der angestellte Geschäftsführer meines Aufsichtsrates sein. Auf gar keinen Fall. Da würde ich persönlich zugrunde gehen und Dennis 1000% noch mehr. Wir sind auch keine Konzernmenschen. Auch wenn wir, wenn man alles, alle Beteiligungen zusammennimmt, sind wir sicherlich so 300 Menschen, die um uns herumfliegen. Die kenne ich alle nicht. Aber ich bin deswegen immer noch kein Konzern. Und ich bin auch nicht der Geschäftsführer eines Konzerns. Das möchte ich nie im Leben sein. Weil ich möchte ja spüren, was ich da tue. Und ja, wir könnten jetzt vielleicht auch sagen, jo, gerade sitze ich hier in Mallorca in unserem Haus und habe ein entspanntes Leben, aber trotzdem finde ich es ja geil zu arbeiten.
Aber es geht ja quasi viel um Selbstbestimmung und dass du quasi, wie heißt das nochmal, geschäftsführender Gesellschafter bist, also Gründer, der auch wirklich die Entscheidungen treffen darf und nicht irgendwie abgesägt wird, sobald irgendwelche Zahlen nicht mehr laufen und so weiter.
Genau. Also ich bin ja fair. Hier mittlerweile nehmen Dennis und ich ja auch die andere Rolle ein, des Investors, ja. Und ich weiß, wie eklig ich bin als Investor. So jemand möchte ich nicht.
Ja? Oh je. Jemand, der. Da machst du aber gerade Werbung für dich als Investor.
Du, ich bin selbstreflektiert. Mit mir kann man einfach hervorragend zusammenarbeiten, wenn die Basics passen und wenn man sich an Absprachen hält. So. Dann hast du den entspanntesten und geilsten Investor in mir. Aber am Ende weiß ich halt auch, wie es anstrengend sein kann, einem Dritten gegenüber Rechenschaft zu schulden über sein eigenes Business. Und ich stelle mir das auch nicht schön vor. Aber diese Entscheidung triffst du ja, wenn du Fremdkapital nimmst. Das heißt, du nimmst ja Geld und das Gegenüber gibt dir das ja nicht, weil er dich so geil findet. Das glauben immer, glaube ich, ganz viele, aber das, so ist es halt nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum er das mit dir macht. Entweder weil er dich als Marketing-Vehikel oder als Baustein in seinem Gesamtkonstrukt sieht oder weil er mit dir Geld verdienen möchte. Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Mit ich hab dich so lieb, vielleicht, aber das ist derselbe. Es geht immer um Rendite. Und wenn du das irgendwann mal im Genick hast und die ganze Zeit das reporten müsstest, ich würde ja komplett untergehen. Habe ich gar keine Lust drauf.
Du hast jetzt investiert bei der Founders League und bei Egora. Beides 2023 passiert, einmal im Februar, einmal im März oder andersrum, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dann im März und im Februar. Im März Founders League, im Februar Egora. Wie kam das zustande? Das sind deine ersten Investments, wenn ich es richtig sehe. Und wie fühlt sich das für dich an? Nee, sind nicht die ersten?
Wir sind definitiv nicht die Ersten.
Okay.
Wir halten immer so ungefähr 10 Investments parallel. Das ist so eine Zahl, aber die variiert doch manchmal. Das waren die zwei Investments aus 2023. Die sind zeitlich tatsächlich ziemlich zusammengefallen. Beide unterschiedliche Gründe. Egora hat ein extrem smartes Management, muss ich sagen. Die wissen, wie man mich vor allem glücklich macht, weil da bekomme ich halt ein geiles Reporting. Die wissen genau, wo sie hinwollen. Die arbeiten zahlengetrieben. Die wissen, den Markt zu lesen. Super geiles Gründerteam. Mega cool. Da muss ich auch nichts sagen. Alles, was ich da sage, ist nur so, macht ihr toll. Alles gut. Und genau. Und deswegen, also Egora passt hervorragend zum Beispiel in unser Portfolio, weil wir halt in der Logistik unterwegs sind. Und Egora eine sehr spannende Technologie hat, was vor allem so nah und real-time, also so One-Hour-Deliveries angeht, entwickelt hat. Und die positionieren, sie suchen jetzt gerade noch so den Markt, wo sie sehr Gutes ausspielen können. Das wird jetzt vielleicht so in den Catering-Bereich gehen. Die Founders League ist wieder was ganz anderes. Das heißt, wir suchen uns schon die Sachen raus, auf die wir Bock haben und die uns irgendwie in unserem Gesamtkonstrukt natürlich helfen.
Und wo kam da das Bedürfnis her? Also man könnte ja sagen, okay, an und für sich, ich habe jetzt meine Unternehmen. Einfach alles, was ich verdiene, stecke ich in meine Unternehmen. Da gibt es ein ganz schönes Interview beim OMR-Podcast mit dem Hypoport-Gründer. Jetzt ist mir sein Name gerade entfallen. Aber der gesagt hat, naja gut, also so, alles Geld, was ich verdiene, stecke ich in meine Firma, weil da weiß ich dann auch, was damit passiert. Und ich finde es aber spannend, das ist ja ein Phänomen, was bei vielen Gründern irgendwann passiert, dass wenn sie an einem Punkt sind, wo es finanziell möglich ist, dass sie sagen, oh, aber es macht auch irgendwie Bock, quasi andere Gründer mit aufzubauen. Wo kam da bei dir so dieser Antrieb her, zu sagen, oh, ich wäre eigentlich auch gerne Investor?
Ich glaube, das ist immer so aus dem Mentor-Gen heraus entstanden bei Dennis und mir. Also wir haben erstmal sehr viel Lust, unser Wissen zu teilen. Also auch umsonst. Du kannst mich auch anrufen und mich Dinge fragen, du wirst eine Antwort bekommen. Ja? Nutzt nur niemand, aber jetzt klingelt vermutlich am Morgen mein Telefon stündlich. Tatsächlich mache ich das auch regelmäßig, zum Beispiel auf LinkedIn, dass ich Leuten einfach 30 Minuten Brainstorming mit mir anbiete. Das mache ich sehr regelmäßig, weil ich einfach Lust habe, mein Gehirn auszulasten. Ich glaube, du wächst, sobald du mal in einem Holding-Konstrukt bist, wächst du in das Thema Investments hinein. So, warum macht man Investments? Naja, auch da wieder, ich komme aus dem BWL, irgendwie dann doch, du diversifizierst deine Investments. Das heißt, du investierst natürlich einen Großteil in deine eigenen Firmen. Ja? Das funktioniert bei uns übrigens auch so. Also wir haben einen klassischen VC bei uns in unserem Konstrukt, ja. Das heißt, das verwaltet unter anderem Gelder von uns. Und diese investieren wir tatsächlich auch in unsere Firmen. Ja? Aber als wären sie ein klassisches Investment, also das auch mal klar abzugrenzen. Und dann nimmt man natürlich zur Risikostreuung auch das ein oder andere Externe mit hinein. Entweder weil man es geil findet, oder auf der anderen Seite, weil man natürlich da irgendeinen Mehrwert sieht, der zum Beispiel ins Gesamtkonstrukt passt. So. Oder Kontakte oder was auch immer. So. Also wir machen auch eher niedrigschwelligere Tickets, eher Angel-Tickets, weil wir schon eher ein Interesse daran haben, das Unternehmen so von der Pike auf mitzugestalten noch und auch unser Input gewünscht ist. Ich würde jetzt nicht klassisch in eine Series B, C oder so einsteigen, außer es ist ein saugeiler Deal.
Spannend. Ich frage mich, was sind so die Pläne für die nächsten Jahre? Also, weil Family Office klingt ja schon mal so, dass du sagst, oh, es macht mir jetzt auch einfach Spaß, irgendwie perspektivisch zu denken. Wie kann ich für meine Familie vielleicht Wohlstand sichern auf Dauer? Wie kann ich auch einfach Stabilität in mein Leben reinbringen? Du hast jetzt schon erwähnt, du bist jetzt auf Mallorca. Das heißt, also es geht dir vermutlich auch darum, jetzt einfach irgendwann zu sagen, okay, ich habe mir jetzt einen Wohlstand erarbeitet, ich möchte den jetzt auch einfach genießen. Was sind so deine Pläne für die nächsten Jahre?
Ich glaube, die unterscheiden sich nicht besonders zu den letzten 10 Jahren. Also ich habe noch überhaupt keinen Bock, irgendwie nur hier in der Sonne zu chillen. Das ist einfach nur ein schöner Lebensort, wo man sich einfach anders fühlt als in Niedersachsen im Regen. Das gibt einfach ganz andere Vibes. Du kriegst ja auch den ein oder anderen Gründerspirit mit. Also tatsächlich auf dieser Insel geht sehr viel. Eher versteckt, aber ziemlich cool. Ich glaube, wir machen erstmal so weiter. Also ich vor allem, ich habe Lust, noch weitere Produkte mir auszudenken, weiter an unseren Marken zu spinnen, irgendwie das Ding noch stabiler zu machen. Ja, es hat irgendwas natürlich mit Wohlstandssicherung irgendwann zu tun oder dass es halt in Anführungszeichen den Liebsten außen herum gut geht. Aber das ist nicht der springende Punkt bei Dennis und mir. Geld ist nicht der Antrieb. Gar nicht.
Das ist
mein Mittel zum Zweck.
Was ist der Antrieb?
Persönliche Entfaltung und Spaß an der Arbeit. Wir beide haben schon Firmen und Episoden in unserem Leben hinter uns, wo wir quasi in Firmen gearbeitet haben, auf die wir gar keinen Bock hatten, ja, wo man sich durchquält. Wo man einfach gar keine Lust und Laune daran irgendwie hat. Und das, glaube ich, wollen wir beide nie wieder erleben. Das heißt, der Antrieb ist schon, weiterhin unser Chef zu sein.
Das ist noch ziemlich lange. Der Dennis Oderwald, sitzt der auch auf Mallorca? Also habt ihr da quasi euer kleines Office oder seid ihr dezentral als Remote-Team auf ganz Europa verteilt?
Also Dennis kommt mich regelmäßig besuchen, aber er sitzt momentan tatsächlich eher in der regnerischen Region. Wir sind komplett Anfang Corona komplett dezentral geworden. Also wir waren schon immer als Remote-Company konzipiert. Wir hatten immer unser Büro nur, damit wir wissen, wo wir unsere Getränkekisten abstellen. Aber tatsächlich haben wir mit Anfang Corona gesagt, wir hatten ein sehr, sehr schönes Büro in Hannover, richtig schön an der Einriede, so mit richtig tollem Blick, und haben dann entschieden, nee, wir machen das zu. Mhm. Wir haben schon immer uns unsere Leute so ausgesucht, dass die von überall arbeiten können. Mhm. Und haben den Schritt dann einfach gesagt, komm, wir brauchen eigentlich kein Büro. Mhm. Und haben es komplett zugemacht. Und seitdem vermissen wir das keine einzige Minute. Wir kompensieren das halt anders.
Wie funktioniert das für euch? Weil an und für sich kann es ja auch manchmal schön und heilsam sein, quasi für so ein Team mal Zeit miteinander zu verbringen.
Das sind ganz, ganz viele Einzelfaktoren, die wir über die Jahre entwickelt haben. Also sagen wir es mal so, unser Team ist ja nicht zu Hause eingesperrt. Mhm. Unser Team hat jederzeit die Möglichkeit, sich zu treffen. Also es gibt zum Beispiel bei uns ein Coworking-Budget. Du kannst einfach jederzeit sagen, hey, hast du Bock, arbeiten wir heute zusammen? Und dann gehen sie einfach in Coworking-Space und dann arbeiten sie zusammen. Wir haben eine eigene Eventmanagerin eingestellt, deren Hauptaufgabe ist, das Team zusammenzubringen. Das heißt, regelmäßige Team-Events zu machen. Wir sind die letzten Jahre immer mindestens zwei Wochen immer gemeinsam in die Sonne geflogen. Letztes Jahr waren wir fast 4 Wochen in Kroatien zusammen. Davor in Ibiza, davor in Mallorca. Da kommen wir ein bisschen die Parallelen. Also wir schauen schon, dass unser Team sich regelmäßig trifft. So, wir werden es dieses Jahr in noch kürzeren Abständen und eher in einer klassischen Vacation machen. Liegt einfach auch daran, wir haben mittlerweile auch Leute, die wachsen natürlich und die werden älter, die bekommen Kinder, die Ehepartner, Ehefrauen lassen einen nicht mehr so oft und so lange in die Sonne alleine fliegen, das ist immer schwieriger. Und deswegen werden wir es eher sagen, so segmentiert, kleiner und dafür aber coolere Sachen machen. Und dadurch sieht sich das Team regelmäßig. Und eine Sache kann ich sagen, also auch wenn wir immer neue Leute mal dabei hatten, die dann zu einer Vocation kamen. Eine Aussage, da bin ich so stolz drauf. Sie sagen immer alle, ey, das ist, als ob ich euch schon ewig kenne. Mhm. Und das ist so cool, weil du merkst einfach, die haben auch eine digitale Bindung schon in so einer kurzen Zeit aufgebaut zueinander, dass es für sie kein Unterschied ist, ob die jetzt gerade am Pool treffen oder in einem Slack-Call.
Ja, wobei ich trotzdem, also ich bin ein großer Freund von Remote, also ich finde das toll. Ich genieße das in meinem Leben sehr. Aber ich glaube schon, dass es nochmal eine andere Qualität auch gibt, wenn man sich dann am Pool trifft. Also hatte ich jetzt so mit Arbeitskollegen noch nie, aber wenn man sich auch an der Kaffeemaschine oder einfach mal irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es bei einer Videokonferenz braucht es gerne mal ein bisschen mehr Moderation, damit Leute in diese ganz normalen Gespräche reinkommen. Die das so im Alltag an, ganz natürlich sind.
Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wie du dein Recruiting machst. Also da wir ja sehr darauf gucken, dass Menschen, nenne es immer ganz gerne, digitale Nähe aufbauen können bei uns. Das ist ein Kriterium bei uns. Das ist ein Skill, den du bei uns brauchst. Wenn dir Menschen im Alltag abgehen, weil du sie nicht physikalisch siehst, hast du es bei uns schwer. Du darfst Menschen sehr gerne physikalisch treffen wollen, aber sie dürfen dir nicht abgehen. Und das haben wir lange lernen müssen, dass wenn Menschen sich gerne an Kaffeemaschinen treffen wollen, sie nicht richtig bei uns sind.
Und digitale Nähe aufbauen, kannst du da ein paar Beispiele bringen, wie du das in der Praxis quasi erlebst oder was da so quasi für euch gut funktioniert?
Ich kann dir ein Beispiel von mir geben. Ich habe meine damalige Grafikerin, die über 8 Jahre für mich quasi in der Selbstständigkeit da war, die immer noch für uns da ist, die habe ich erst nach 4 Jahren in Persona getroffen. Und es fühlte sich so an, als hätte ich sie gestern in Persona getroffen. Das meine ich mit digitaler Nähe. Also das hat ein bisschen was mit Gehirnpsychologie, glaube ich, zu tun, dass dein Gehirn keine Unterscheidung zwischen einem physikalischen und einem digitalen Kontakt macht, dass das für dich gleichwertig ist. Und wenn du das kannst, dann bist du bei uns goldrichtig, weil dann ist es dir egal, ob du eben in einem Slack-Call bist oder an der Kaffeemaschine.
Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, also da gibt es quasi tatsächlich so ein Ding, was dann doch eigentlich erlernt sein muss. Also ich glaube, viele scheuen sich davor, so ein Huddle zu starten bei Slack, obwohl es halt oft der einfachere Weg ist, als quasi ewig lang Nachrichten hin und her zu schicken. Und quasi auch in so digitalen Gesprächen habe ich oft das Gefühl, dass ja, warum auch immer manche Menschen quasi eine Hemmnis haben, über so privaten Kram zu reden oder Dinge, die quasi so halt normal auch stattfinden würden. So. Und wie war's Wochenende? So Kram. Also so, ja. Das ist irgendwie komisch. Das ist genau wie wenn Leute liebe Grüße schreiben. Also so, wo ich mir denke, ah, okay, also so mache ich dann jetzt halt auch für dich, aber komisch ist es trotzdem.
Ich glaube, es hat wirklich da viel zu tun, was du auch für eine Firmenkultur lebst. Zum Beispiel bei uns ist der private Mensch zu sein ganz, ganz natürlich. Also wir fangen zum Beispiel unser Weekly immer mit Highlights an und davon sind immer ganz viele privat. Das ist schön. Weil man dann einfach du merkst einfach, das Team zueinander ist halt nicht nur ein paar Leute, die du halt auf dem Gehaltszettel hast, sondern die mögen sich auch wirklich und die machen auch gerne was miteinander. Das ist das, was ich an Firmenkultur aufbauen möchte mit Dennis. Und das ist so, so wichtig, weil dann helfen die sich auch gegenseitig. Dann gibt's halt auch den privaten Menschen, es ist bei uns auch völlig normal, sich mal zurücknehmen zu wollen, auch mal schwach zu sein, das ist alles okay. Ja, und das leben wir halt auch vor. Und dadurch kriegst du eine ganz andere Teamdynamik. Und das haben wir über viele, viele Jahre prozessiert und auch aufgeschrieben und da unseren eigenen Lifestyle draus gebaut. Aber halt auch das private Ich zu sein und das zu akzeptieren in einer Firmenumwelt ist super wichtig.
Jetzt haben wir immer wieder über Dennis gesprochen. Du hast ganz am Anfang erzählt, dass du glaubst, dass es gut für dich war, früh zu lernen, quasi wie wichtig das ist, quasi bei Co-Foundern auf bestimmte Sachen zu achten. Und man merkt, dass du Dennis gerne magst.
Das ist mein Bruder.
Was sind Dinge, wo du sagen würdest, wenn man eine Firma zusammen gründet, was ja schon, also das glaube ich, kann viel Überwindung kosten, weil es einfach auch viel Nähe einfach dann doch bedeutet. Also man verbringt potenziell mehr Zeit mit einem Co-Gründer als vielleicht sogar mit der eigenen Frau, je nachdem, wie sehr man es übertreibt mit der Arbeit.
Das kommt ziemlich hin. Also Dennis und ich telefonieren am Tag, ich habe es nicht mal ausgewertet, aber ich würde sagen, den halben Tag telefonieren wir miteinander.
Was sind also Kriterien, wo du sagst, das war wichtig oder das ist heute wichtig, damit es so gut funktioniert?
Ich kann dir sagen, wie wir angefangen haben. Also es kam irgendwann mal eben der Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, oh, irgendwie alles wächst halt und wir müssen irgendwie mal gucken. So, dann kam diese eine Aussage, hey, wollen wir es nicht zusammen machen? So. Ich glaube, dass viele daraus schon eine Art Gründung gesehen hätten. Wir aber noch gar nicht. Sondern wir haben einfach diesen, ja, das könnte funktionieren. Aber was haben wir gemacht? Wir haben danach einen gesamten Monat, da kannst du gerne meine Freundin fragen, die hasst mich dafür immer noch, jeden Tag, fast den ganzen Tag miteinander gesprochen. Und zwar, um einfach alles durchzusprechen. Also haben wir die gleiche Vorstellung von Kunden, von Produkten, wie wir mit Menschen umgehen wollen, was unsere Firma sein soll, wo wir irgendwann selber mal stehen wollen. Was finden wir geil an anderen Menschen? Was finden wir unsexy an anderen Menschen? All diese Dinge. Wir haben jeden Tag telefoniert. Jeden Tag. Bis wir irgendwann gesagt haben, yo. Es ist wirklich so, dass wir 99% gleich ticken. Und das 1% ist sehr gut, dass es das gibt. Aber Dennis ist, ja, ich mag ihn nicht nur sehr gern, sondern ich hatte auch schon gesagt, Dennis ist wie mein Bruder, nur von einer anderen Mutter. Wenn Dennis eine Entscheidung trifft, dann stehe ich zu 100% dahinter, weil ich weiß, er trifft die Dinge genauso, wie ich das tun würde oder nach den gleichen fachlichen Kriterien. Und wir sind auch beide eher rationale Typen. So, das ist sehr, sehr heilsam. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, ich glaube, wir machen diese Firma zusammen, das wird viel zu schnell gemacht. Sondern man darf sich wie in der Beziehung erstmal kennenlernen. Und dann macht man eine Firma zusammen. Das heißt, man sollte vorher miteinander gearbeitet haben, also so richtig gearbeitet haben. Man sollte mal zusammen Geld ausgegeben haben. Man sollte mal gemeinsam Entscheidungen getroffen haben. Und dann kristallisiert sich raus, ob das ein Geschäftspartner im besten Falle fürs Leben ist. Ja? Weil nur so wird es erfolgreich. Und du darfst die Schwäche des anderen anerkennen, wertschätzen, respektieren und auch damit umgehen, wenn mal jemand nicht so gut und geht und ihn auffangen. Und genauso musst du dich auch mal schwach zeigen dürfen und er darf dich auffangen. Ich sage immer so schön, wir haben beide schon mal ins Aufgeben gegeben, aber zum Glück nicht zur gleichen Zeit.
Spannend. Und voll schön, dass ihr euch so gefunden habt, weil ich glaube, sowas gibt es sehr selten. Also ich glaube, das ist genauso wie Dating, so wenn man da jetzt mal die Parallelen zieht, auch interessant und lustig, dass da quasi die Freundin damals dann einfach so Eifersuchtstendenzen vielleicht sogar hatte, raushöre.
Absolut. Also bei beide Partnerinnen fanden das nicht so geil. Weil wenn du mit ihr in den Urlaub fährst und die ganzen 6 Stunden telefonierst du auf der anderen Seite mit deinem Geliebten quasi, das ist eher schwierig.
Und wenn man jetzt mal das Dating hinzuzieht, da würde ich ja auch sagen, also da gibt es viele, die quasi ihr Leben lang nicht den perfekten Partner finden. Da gibt es auch die Situation, dass so eine Torschlusspanik entsteht und dann vielleicht Leute sagen, ach komm, ich probiere es jetzt einfach mal und vielleicht dann doch einfach über die Zeit glücklich werden. Und ich glaube, also bei Gründern ist vermutlich ein ähnliches Ding, dass das einfach, also man sich da sehr glücklich schätzen kann, wenn man da so eine tolle Beziehung findet.
Absolut, ja. Und ich glaube auch nicht, dass du unbedingt zwingend einen Geschäftspartner oder eine Partnerin suchen musst. Ich glaube auch, das ist immer so dieses, du brauchst noch einen Gründungspartner. Das ist totaler Schwachsinn. Wenn du es im Kreuz hast, dann rock das durch, such dir lieber ein geileres Team. Aber tatsächlich, also es ist schon sehr angenehm und das hat auch mein Leben durchaus entspannt. Deswegen hat sich das auch mit der Freundin irgendwann geglättet. Seitdem kann ich auch mal entspannt in Urlaub fahren. Weil ich weiß, auf der anderen Seite sitzt jemand, der auch mal eine Woche oder zwei sagt, jo, habe ich im Griff, easy peasy. Da sind wir halt super gleich. Wir haben unsere Schwerpunkte, aber die sind nicht so weit auseinander, dass nicht einer das Business auch alleine rocken könnte. Ja? Wir haben beide keinen Bock drauf und wir finden es auch schon geil, dass wir verteilte Aufgaben und Fähigkeiten haben. Aber es ist schon entspannter, wenn du dann jemanden hast, sagt, ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, machst du das? Und er so, mach ich.
Cool. Oh, ist schön, es ist so. Gute Gefühle.
Strahlt das. Ja, ist ein guter Wahl.
Eine letzte Frage. Du hast vorhin gesagt, quasi jeder kann sich gerne bei dir melden, wenn er irgendwelche Fragen hat. Ich merke immer wieder, um mich rum sind ganz viele Leute, die gerne gründen würden, nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen, wo vielleicht die Idee noch ein Problem ist. Und grundsätzlich ist natürlich auch das Thema Geld und Geld verdienen irgendwie schon was da immer so mitschwingt. Wenn du jetzt heute jemanden vor dir sitzen hättest, der eine Firma gründen will, was sind Dinge, die zugänglich sind? Weil ich habe immer so das Gefühl, klar, man kann das perfekte SaaS-Business bauen, aber wenn man noch keinen Track-Record hat, ist es schwierig, Investoren zu finden. Du hast gesagt, alles, was ihr anfasst, läuft von Anfang an profitabel. Aber ich finde, es gibt immer weniger Geschäftsmodelle, gefühlt, die von Anfang an profitabel möglich sind. Die ganzen Agenturen fallen jetzt raus. Aber vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl. Und ja, wo würdest du, wenn du jetzt nochmal ganz neu anfangen müsstest, wo würdest du anfangen als junger Gründer?
Also ich würde sicherlich, aber das liegt in meiner Natur, in einem technischen Bereich unterwegs sein, weil Technik und Technologie ist die Zukunft und wenn du dich da aufhältst, bist du auch in einem profitablen Markt, ich glaube. Ich würde mir immer Dinge suchen, die ich mit tiefster Leidenschaft mache, also nur gründen, um zu gründen, funktioniert nicht, das kann ich nur wiederholen und deswegen, ich glaube, ich würde einfach das machen, was ich jetzt mache, das hilft einfach nicht, ich finde das schon ziemlich geil, ich würde da nichts ändern wollen, aber was ich irgendwie jedem mitgeben kann, ist eben dieses das klingt immer so abgedroschen, mach wirklich was, wo du im tiefsten Herzen dahinter stehst und nicht nur, weil du jetzt Geld verdienen willst. Geld verdienen muss an zweiter Stelle stehen, vor dem, dass du das einfach jeden Tag und jede Nacht gerne machen möchtest und dass du am liebsten früher aufstehst, weil du da Bock drauf hast, weil du das geil findest. Und wenn du, ganz ehrlich, wenn du für dein Leben gerne mit dem Hund Gassi gehst, dann mach da ein Business draus. Oder wenn du gerne Torten backst, es ist mir völlig egal. Das funktioniert. Wenn du es mit tiefsten Überzeugungen zu deinen Fähigkeiten machst, dann glaube ich an jeden Einzelnen. So, und jetzt kommt dieses kleine Aber. Ein Businessmodell muss schon einen Ticken Glück sein. Ich erlebe sehr viele unkluge oder hyperperfektionierte Businessmodelle. Ich erlebe sehr viele, ich muss es erst so groß machen, damit es mir so viel Geld verdient. Das ist dämlich, sorry. Deswegen, man kann gerne mit mir viel brainstormen, aber du musst auch damit leben, dass ich dir dein Businessmodell einmal komplett zerschieße. Aber keine Angst, ich baue es auch mit dir neu auf. Also keine Angst, ich glaube, aus jedem Brainstorming ist immer eine gute neue Idee raus entstanden. Also dein Businessmodell darf auch klein funktionieren und mach es so klein, dass es handelbar für dich ist und funktioniert. Also such dir nicht einen Investor für eine Million und sag, erst dann funktioniert es. Das ist nicht klug. Das ist Geld verbrennen. Sondern mach es so klein, dass du es selber machen kannst und dass du sagst, hey, ich verdiene damit mal 1 Euro. Mach einfach mal. Und bring mich vielleicht zum letzten Punkt. Fang einfach an. In meinem Brainstorming habe ich, glaube ich, schon so viele Businessmodelle gebrainstormt. Ich würde sagen, die Quote ist nicht so gut, die ich schon live gesehen habe. Also...
Geil. Ich würde sagen, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Einfach anfangen. Ich finde es ja sehr, sehr cool und ganz spannend. Dass einfach irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne, hören diesen Podcast. Und das Ding ist, ich finde diese Gründungswelt super spannend und ich denke mir, oh, wie schön wäre das, wenn das jetzt gerade jemand hört und in meiner Vorstellung sagt, ja, weißt du was, jetzt setze ich mich hin und baue eine Webseite. Ja, von daher großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich finde es super spannend, dieses mehrere Sachen gleichzeitig machen und trotzdem aber irgendwie in eine Richtung stringent. Der rote Faden ist ja schon erkennbar. Danke, dass du heute da warst.
Ja, sehr gerne. Und wenn jemand gründen möchte, mein LinkedIn ist zu finden und ich werde jede Nachricht beantworten. Also, ich bin da.
Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr konntet was lernen, ihr konntet was mitnehmen. Mir hat's viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass der Sven sich heute die Zeit genommen hat. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, nehmt ihr euch noch die Zeit, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch oder bewerten oder was auch immer man auf der Plattform eurer Wahl machen kann. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag. Tschüss.